macht nichts, genau. Vielleicht lese ich gerade nochmal den Predigttext, um nochmal zu schauen, um was es geht. Lukas 7, 36 bis 50 ist der Text. Und da steht in meiner Übersetzung, es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sag mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, also Jesus: Du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Das ist ein gewaltiger Text. Und es ist ein solcher Text, man fängt an zu graben und man stößt auf eine Schicht und gräbt weiter und man gräbt immer weiter und dann stößt man irgendwann auf kostbare Dinge und man kann eigentlich gar nicht aufhören zu graben. Und ich fange mal an der Oberfläche an, wir nehmen uns alle mal eine kleine Schaufel in die Hand und gucken mal erst uns die Geschichte rein bildlich an, um dann vielleicht in die Tiefe etwas hinabzugehen. Es geht sehr tief. Und ich mache es immer so, ich versuche immer so eine Geschichte mir bildlich darzustellen, indem ich vielleicht eine Rolle einnehme von jemandem dieser, vorzugsweise eine Rolle von jemandem vielleicht, den ich da gar nicht so gut finde, also mit dem ich mich vielleicht am wenigsten identifiziere, das ist der Pharisäer. Und ich stelle mir jetzt gerade mal vor, ich bin jetzt der Pharisäer in der Geschichte und ich liege, also ich sitze zu Tisch, man liegt ja eher im Orient zu Tisch, so halb aufgestützt, so stelle ich mir das vor, und ich habe Jesus zum Abendessen eingeladen. Eigentlich erstmal ein schöner Gedanke. Irgendwie fühle ich mich unsicher. Ich weiß nicht so genau, wer dieser Jesus eigentlich ist. Ich habe viel von ihm gehört, aber ich weiß nicht recht, was ich von ihm halten soll. Ich bin neugierig. Und plötzlich kommt da diese Frau in den Raum. Wer ist sie? Also irgendwie kenne ich sie und zumindest weiß ich, was für einen Lebenswandel sie führte. Also früher. Woher weiß ich das eigentlich? Und sie ist voller Hingabe, wäscht und trocknet Jesus die Füße. Woher kennt Jesus diese Frau? Was soll das alles? Zunächst zu Jesus selbst. Er ist zu Gast bei einem Pharisäer namens Simon. Man hört vorher nichts in der Bibel von diesem Simon, man hört auch danach nichts mehr. Er hat jetzt nur in dieser Geschichte hier seinen Stellenwert. Dieser Simon, es gibt ja viele Simons. Und er ist also im Haus eines Gelehrten. Die Pharisäer gehören ja zu der Gruppe, die eigentlich Jesus in seinen Reden immer als Schlangenbrut bezeichnet. Die kommen ja nicht besonders gut bei ihm weg. Und er ist aber da jetzt irgendwie zu Gast. Und er geht mit dieser Gruppe eigentlich immer ziemlich streng ins Gericht. Der Pharisäer selbst, der Simon, gehört eigentlich zur Gruppe der Etablierten in dieser Gesellschaft. Also er hat ein Haus, er lädt sich wohl auch gerne Gäste ein. Warum er hier ausgerechnet jetzt Jesus einlädt, das wissen wir nicht genau. Auffällig ist aber, dass er die üblichen Begrüßungsrituale, dazu gehört wohl das Waschen und auch das Küssen, also der Begrüßungskuss, so war das im Orient wohl. Im Kommunismus war das, glaube ich, auch so, da haben sie sich ja immer geküsst. Ne? Und das verweigert er ihm. Also wir sehen hier, dass er das wohl nicht gemacht hat. Kann man hineininterpretieren, dass es jetzt nicht unbedingt ein Freundschaftsbesuch eventuell gewesen ist. Vielleicht wirklich nur Neugier. Vielleicht wollte der Pharisäer Simon auch Dinge über Jesus herausfinden. Vielleicht wollte er ihm sogar eine Falle stellen. Das wissen wir nicht. Das haben ja die Schriftgelehrten oft versucht, Jesus da irgendwie in so eine Falle hineinzulocken. Wissen wir nicht. Oder er wollte einfach mal sagen, hey, hört mal her, ich habe heute Besuch gehabt, der war bei mir, über den alle momentan reden, der komische Mann, der überall für Aufsehen sorgt momentan, der Leute geheilt haben soll, der sich anmaßt, ein Prophet zu sein, der war heute bei mir. Also so ein bisschen auch vielleicht Show, keine Ahnung. Das ist jetzt reine Interpretation von mir. Und dann ist da diese Frau in der Rolle der Sünderin. Ich habe mal Sünderin in Anführungszeichen gesetzt, denn alleine hier sollte die bibellesende Gemeinde sich schon mal die Frage stellen, ja Moment, wir sind doch alle Sünder. Warum wird jetzt hier speziell das so rausgekehrt, dass jetzt hier die Sünderin in das Haus des Simon kam? Aber da kommen wir gleich noch drauf. Die Frau zeigt uns in dem, was sie tut, eine Geste tiefster Hingabe, indem sie weint und mit ihren Tränen die Füße Jesu wäscht. Die Tränen sind Anteil ihres Körpers. Und sie trocknet die Füße ebenfalls mit einem Teil ihres Körpers, nämlich mit ihren Haaren. Totale Hingabe. Und dann zückt sie noch ein wertvolles Alabasterfläschchen mit kostbarem Öl, vermutlich Nardenöl. Das kommt nochmal vor. Warum sie weint, wissen wir nicht genau. Aber aus dem Zusammenhang heraus können wir schon erkennen, das ist eine Szene der Hingabe, wie schon gesagt. Und diese Hingabe ist verbunden mit einer tiefen Rührung. Sie muss weinen, sie ist völlig in einem Ausnahmezustand seelisch und sie ist von der Liebe zum Herrn völlig übermannt. Der Begriff Liebe, den wir in dem Vers 47 hier lesen, ist im Griechischen übersetzt mit dem Wort Agape. Das ist diese göttliche Form der Liebe, die nicht aus uns selbst herauskommt. Das ist diese weitergebende Liebe, eine selbstlose Liebe, die komplett göttlich inspiriert ist. Von dieser Liebe ist hier im Vers 47 die Rede, wenn man das mal differenziert in der Übersetzung. Und warum ist diese Frau so erfüllt? Jesus erklärt es uns. Er sagt, ihr ist tiefe Vergebung zuteil geworden. Und diese Erkenntnis löst bei der Frau, die sich ihrer Sünden vermutlich zutiefst bewusst gewesen ist, tiefe Dankbarkeit und Liebe aus. Und diese Liebe wiederum drückt sich dann in der Tat aus. Hingebungsvolle Waschung der Füße, die Salbung mit dem kostbaren Öl. Ich muss an zwei Parallelstellen auch in der Bibel denken, die möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Da hat schon mal eine Frau den Herrn gesalbt, was den Unmut auch mancher Jünger hervorgerufen hat, weil sie das als Verschwendung angesehen haben, dieses kostbare Nardenöl. In dieser Parallelstelle erklärt Jesus den Jüngern, dass diese Frau ihn für das bereits bevorstehende Martyrium vorbereitet, quasi so eine Art Totensalbung schon vornimmt. Und das andere ist die Waschung der Füße der Jünger durch Jesus, dem er sein Obergewand auszieht und diese Szene der Hingabe seinen Jüngern übermittelt. Aber wichtig ist immer, es ist immer ein Dienst der Agape, eine wiedergebende Liebe, die Jesus hiermit auch zum Ausdruck bringen will. Das ist selbstlose Liebe, die aus freien Stücken einhergeht und nicht aus irgendwelchem Zwang heraus. Wie ist aber nun die Reaktion? Der Pharisäer kann es nicht fassen. Er empört sich darüber, dass die Sünderin hier überhaupt aktiv werden kann. Und hier stelle ich mir jetzt die Frage, wie kommt sie überhaupt in das Haus? Warum bezeichnet der Pharisäer sie eigentlich als Sünderin? Er scheint sie offensichtlich zu kennen. Ob er was mit der Sünde dieser Frau zu tun hat? Vielleicht hat er schon Dienste von ihr in Anspruch genommen, wir wissen es nicht. Reine Spekulation. Aber ist es nicht ab und zu so, dass wir uns über Dinge besonders aufregen, von denen wir wissen, dass sie auch zu unseren Schwächen gehören? Hat es nicht etwas mit Selbstverdammung und Schuldgefühlen zu tun, wenn wir den Splitter im Auge des anderen sehen und ihn gerade diesen Splitter korrigieren wollen? Das ist ja auch das, was Jesus sagt, der Balken in unserem Auge. Vielleicht ist es auch eine unerwiderte Liebe, die er sich hier selbst wünschen würde für sich selbst. Und auch Gefühle von Neid und Eifersucht sind ihm vermutlich nicht fremd. Die kommen jetzt an die Oberfläche. Alles nur menschlich. Ich würde das auch gar nicht verurteilen. Für Jesus wäre das auch kein Problem an der Stelle, wenn er hier auf Selbsterkenntnis und Bereitschaft zur Veränderung stoßen würde. Aber das geschieht eben nicht. Dieser Simon ist begriffsstutzig, zumindest tut er so, und jetzt braucht er eine Lektion in Sachen Vergebung. Und dazu dient das Beispiel der beiden Schuldner. Und Jesus macht es wieder äußerst geschickt, indem er seinen Zuhörer selber auf die Lösung kommen lässt. Das ist übrigens didaktisch betrachtet immer ein probates Mittel, dass man nicht gleich die Lösung so hinklatscht. Das ist auch im Kontakt mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, nicht gut, dass man immer alles gleich so gebetsmühlenartig, du musst aber das und du musst das. Nein, was meinst du, was für dich das Richtige zum Beispiel ist? Und diese Methode ist auch hier das, was zur Selbsterkenntnis führen kann und den Lerneffekt vor allen Dingen auslöst. Und dem Simon gelingt es auch sehr schnell zu erkennen, dass natürlich derjenige, dem 500 Dinar erlassen worden sind, die größere Dankbarkeit ihm wahrscheinlich erweisen wird als der mit den 50 Dinar. Also da kommt er recht schnell drauf. Das Problem ist aber, dass der Pharisäer seine eigene Sünde selbst nicht sieht. Es gibt ja da die Parallelstelle in Lukas 18, ein paar Kapitel weiter hinten, möchte ich gerade lesen, das kennen wahrscheinlich alle oder die meisten. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellt sich hin und betet bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da hinten. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir arm Sünder gnädig. Ich sage euch, sagt Jesus, dieser ging gerechtfertigt in das Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und jeder, der sich selbst erniedrigt, wird aber erhöht werden. Also das ist praktisch genau die Stelle des selbstgerechten Pharisäers. Rechtfertigung durch eigene Werke und nicht durch die Gnade. Jahrhundertelang praktiziert durch das Volk Gottes und doch zum Scheitern verurteilt. Aber auch dieser Pharisäer lebt geistig eben noch im alten Bund. Dieser Bund lebt von Tieropfern und eigenen Werken. Aber mit Jesus beginnt eben die neue Zeit, eine Zeit der Rechtfertigung aus Glauben und aus der Gnade Gottes. Aber dazu komme ich jetzt eigentlich zum Kern. Der Pharisäer Simon sieht also seine eigene Sünde nicht, oder er will sie vielleicht einfach nicht sehen. Da er der Vergebung nicht bedarf, offensichtlich, bleibt auch die Dankbarkeit aus. Und das erklärt dann wiederum, warum er seinem Gast, der ja kein geringerer ist als der Sohn Gottes, die Ehre nicht gibt und ihm sogar die einfachsten Gesten der Gastfreundschaft vorenthält. Und da sagt Jesus auch ganz klar: Wahrlich, ich sage euch, in Matthäus 25, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann wird er ihnen antworten: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Bis hierhin ist es alles logisch. Und ich denke auch, so ganz neu sind diese Interpretationen für alle nicht, für die Gemeinde. Viele Menschen haben sich mit dieser zentralen Botschaft im Evangelium auseinandergesetzt. Ich vermute, Abertausende von Predigten sind über diese Textstelle schon gehalten worden über die letzten Jahrhunderte. Ich bin mir sicher. Aber was ist nun das Entscheidende? Und jetzt graben wir mal eine Schicht tiefer. Mit unserem Schäufelchen reicht es vielleicht nicht mehr. Jetzt müssen wir einen Spaten in die Hand nehmen. Dieser Text hat an Aktualität und Brisanz nichts eingebüßt. Und wir müssen tief graben. Die auch kostbaren Ölquellen liegen halt eben immer in der Tiefe. Und dazu machen wir kurz einen Ausflug gemeinsam. Ist ja schönes Wetter heute. Aber wir machen einen geschichtlichen Ausflug zur Stunde Null, nämlich ganz an den Anfang der Geschichte. Das müssen wir machen, um wirklich das tief zu verstehen, was hier eigentlich passiert ist in dieser Szene mit den drei Personen. Am Anfang der Geschichte lebt der Mensch in Gemeinschaft mit Gott im Paradies. Er redet mit Gott, er geht mit ihm spazieren, Er ist familiär mit ihm verbunden. Aber wir gehen noch einen Schritt zurück und wir stellen uns die Frage, warum hat Gott denn diese ganze Schöpfung, insbesondere den Menschen, in die Existenz gerufen? Warum gibt es uns eigentlich? Und die Antwort ist eigentlich erstmal ganz einfach, warum er das gemacht hat. Es ist ein Wort. Liebe. Agape. Das ist genau diese Agape-Liebe, die uns in die Existenz gerufen hat und die ganze Schöpfung. Das ist ein Akt der Liebe und der Kreativität. Agape. Wir wurden erschaffen, weil es Gottes liebevolle Absicht war, dieses ganze Leben hervorzubringen. Und nicht Leben im Allgemeinen, sondern ganz speziell dich und mich und alle, die hier sitzen. Liebe, Kreativität, Geist. Geist der Liebe. Und ganz am Anfang war das alles sehr gut. So hat es auch Gott ausgedrückt in seiner Schrift. Mir wurde gerade das, was ich jetzt hier so ganz einfach ausdrücke, bewusst. Ich war letztes Mal war ich im Juni hier und kurz danach habe ich mich mal ein paar Tage, Exerzitien würde man das nennen, aber ich war einmal in so einem Schweigekloster und habe mal ein paar Tage schweigend und wandernd verbracht. Meine Frau hat mir Urlaub gegeben. Das war sehr nett und da ist mir vieles bewusst geworden, nämlich einfach mal den Lärm des Alltags auszublenden und durch dieses Laufen, durch die Bewegung und den ganzen Lärm um sich herum, den Sender im Gebet mal wieder neu einstellen. Der Sender verstellt sich ja immer wieder und man kommt wieder mal dahin, dass Gott einem ganz vieles zeigt. Gerade in der Natur ist es besonders heftig. Und er hat mir gezeigt, er hat das alles gemacht und ich habe mich so gefragt, wenn wir das wie die Kinder immer wieder erleben könnten, dieses Besondere, wo wir überhaupt leben dürfen, oder wenn man jetzt zum Beispiel an die Berge fährt oder ans Meer, überhaupt in die Natur, da wird einem so bewusst, wie schön das eigentlich ist, wo wir sind. Aber sehr vieles wird so schnell zur Normalität für uns leider. Und wir verlieren schnell den Blick für das Schöne und wir lassen dieses Unkraut der Sorgen, lassen wir über uns drüber wachsen und dann sehen wir das nicht mehr. Und besonders dramatisch wird es, und das ist mir dann auch da in dem Gnadental passiert, dass Gott auf einmal zeigt, dass du ja ein Teil dieses wunderbaren Schöpfungswerkes bist. Du bist nicht nur Zeuge und Beobachter, sondern du bist ja ein Stück vom Ganzen. Und er bringt ja auch damit seine Wertschätzung dir gegenüber zum Ausdruck. Diese wunderbare Harmonie. Und vielleicht hat man das bei seiner Erstbekehrung mal erfahren, diese erste Liebe, wo man so brennt, wo man sagt, boah, das ist das Größte, was mir passieren kann. Aber das geht verloren, wenn man nicht darauf achtet. Ja, die Gemeinde in Ephesus, du bist so wunderbar, aber du hast deine erste Liebe verloren. Ja, das wirft Jesus der Gemeinde in Ephesus vor. Und das ist dieses Brennen für Jesus und für dieses Schöpfungswerk vor allen Dingen. Es ist ein an sich perfekter Bauplan, den Gott da entworfen hat. Und anfangs eben war es auch perfekt. Aber es blieb eben nicht so. Und das Böse kam, das Band zwischen Gott und den Menschen ist zerrissen worden. Die Bindung wurde durch den Sündenfall zerstört, das wissen alle. Die Sünde des Menschen und Gottes absolute Heiligkeit, das passte nicht mehr zusammen. Das brachte Tod und Verderben mit sich. Bereits der dritte Mensch, Kain, hat den vierten Menschen, Abel, umgebracht. Und das zieht sich bis heute durch die ganze Menschheitsgeschichte. Entschuldigung. Das Volk Israel ist dann der entscheidende Einschub in der Geschichte der Menschheit. Gott erwählt dieses Volk nicht, weil es so großartig ist und vollkommen. Er beabsichtigt, dieses Volk auszusondern, damit einstmals der Messias aus diesem Volk herauskommt, um die gesamte Menschheit zu erretten. Manche vergleichen das Volk Israel auch mit einer Muschel. Ich weiß nicht, ob das schon mal gehört wurde. Die Muschel selbst ist nichts Besonderes als Muschel, aber sie ist quasi das Besondere, weil sie die Perle Jesus Christus hervorbringt. Deswegen, ich finde das immer einen schönen bildlichen Vergleich. Und diese Perle ist eben kostbarer als alles andere, was die Menschheit je gesehen hat. Dieser Jesus. Jesus Christus, der Herr. Aber damit das Volk Gott vor Gott überhaupt bestehen kann, ist eben dieser alte Bund erstmal nötig. Der alte Bund wurde dafür gegeben, damit das Volk Israel erstmal vor Gott überhaupt in der Sünde bestehen kann. Dieser Bund hat mit uns als Gemeinde nichts mehr zu tun. Der alte Bund vom Sinai ist der Bund, und jetzt komme ich eigentlich dazu, worum es mir geht. Das ist ein Bund des Gesetzes. Und das Problem dieses Bundes besteht darin, dass wirklich alles erfüllt werden muss, bis auf das kleinste Komma. Wenn nur 0,0001% fehlt, hast du das Gesetz nicht erreicht. Die kleinste Abweichung führt zum Scheitern und man steht unweigerlich unter Gottes Strafgericht. Das muss einem klar sein. Und wenn nach all den Jahrhunderten noch ein Israelit dachte, dass er kurz davor ist, das Gesetz erfüllen zu können, dann wurde er spätestens in der Bergpredigt durch Jesus, das ist auch noch alter Bund, Jesus ist noch nicht auferstanden, spätestens in der Bergpredigt muss einem klar geworden sein, das kann ich ja wirklich nicht. Es reicht ja nicht, dass ich nicht meinen Nachbarn einfach mit dem Messer erdolche, sondern allein der Gedanke, dass ich jetzt das Messer aus der Schublade hole, reicht schon, um vor Gott nicht heilig genug zu sein. Also Jesus hat gesagt, ihr könnt es noch so weit versuchen. Die Hochsprunglatte liegt nicht auf 2 Metern, die liegt auf 200 Metern. Vergesst es. Gesteht endlich ein, dass ihr scheitern müsst. Und es reicht eben nicht äußerlich, die Werke zu tun. Allein schon die Gedanken verraten euch. Und wenn ich jetzt hier sage, zum Beispiel denke an alles, aber an eins bitte nicht im Moment. Denk jetzt bitte mal momentan nicht an einen rosa Elefanten. Was wird passieren? Es geht gar nicht anders. Ne? Du wirst dir dauernd einreden, ich darf nicht an einen rosa Elefanten denken. Ich darf nicht an den rosa Elefanten denken, ich darf nicht. Und du zermarterst dir die Birne, weil du es nicht schaffst, obwohl du dich doch so anstrengst. Noch ein Beispiel für dieses Problem, für dieses Dilemma, was der Mensch hat. 3 Jugendliche gehen eine Straße entlang und sie gehen an einem Gewächshaus vorbei. Es passiert nichts Schlimmes. Und am nächsten Tag gehen sie da wieder vorbei und auf einmal hat jemand Schilder aufgestellt. Steine werfen verboten. Und das sind junge Leute aus ordentlichem Haus, durchaus. Man kann denen sonst keinen Vorwurf machen. Ja? Aber wir können damit rechnen, irgendwann macht es klirr. Ja? Weil diese Tafeln, die sind so reizvoll. Und man darf ja doch da keinen Stein werfen. Und Paulus kennt das Dilemma. Das haben alle schon gelesen wahrscheinlich. Das Gute will ich tun, aber tu es doch nicht. Das Böse will ich nicht, aber ich tue es doch. Genau dieses Dilemma haben wir Menschen, wenn wir unter dem Gesetz stehen. Das Gesetz an sich ist heilig und gut. Wenn jemand 10 Gebote bei sich aufhängt im Treppenhaus, ich verurteile das nicht. Das Gesetz ist heilig und gut. Aber das Problem ist, dass wir gefallene Menschen eben nicht heilig und gut sind, so wie wir sind. Und eigentlich ist das der falsche Maßstab erstmal für uns selbst. Das Gesetz kann uns nicht frei machen. Es zeigt uns nur, wie fehlerhaft wir sind. Es kann uns aber nicht aus dem Elend erlösen. Das kann nur Jesus. Und genau jetzt kommen wir zu dem Text von heute zurück. Die Absicht war und ist Liebe. Das ist die Grundabsicht von allem, warum wir überhaupt jetzt hier sitzen. Und Gott hat den Weg perfekt vorbereitet, dass wir zurückkommen dürfen, aber nicht durch eigene Kraft. Nein, durch Kapitulation und Annahme eines neuen Bundes, der nicht auf Gesetzen beruht. Die Gesetze sind durch Jesus erfüllt worden. Dieser Bund ist ein reiner Gnadenbund, ein reines Geschenk und damit hast du alles, wirklich alles überwunden. Und genau das ist der Frau passiert. Sie ist sich ihrer ganzen Sünde und ihres Versagens bewusst geworden und sie sucht die Erlösung an der richtigen Stelle, nämlich bei Jesus. Und es ist hier eine Reaktion zu beobachten, die eigentlich die einzig logische Reaktion ist. Ich vermute, das ist die einzig logische Reaktion, wenn du dir darüber bewusst wirst, was es eigentlich bedeutet, erlöst und errettet worden zu sein. Nicht falsch verstehen bitte, wir müssen jetzt nicht den ganzen Tag vor Tränen gerührt über die Straße laufen und unsere Hingabe demonstrieren. Aber manchmal sollten wir das vielleicht doch tun. Vielleicht gerade dann, wenn wir wieder mal in unserem irdischen Jammer verstrickt sind und vergessen haben, welch beschenkte Menschen wir in Wirklichkeit eigentlich sind. Die Fußwaschung, Trocknung, Salbung hat aber noch eine tiefere Bedeutung und das geht jetzt in den Bereich Dienst in der Gemeinde, ist auch immer wieder ein heißes Thema. Mit dem Thema habe ich Jahre gerungen, selbst, weil ich beim Wort Dienst, und da bin ich ganz ehrlich, erstmal sehr unangenehme Gefühle bekomme. Und ich finde, das ist ein furchtbares Wort, Dienst eigentlich. Also mir geht es so. Ja. Ich muss an ewige Nachtdienste denken, im Krankenhaus, an Schlaflosigkeit, an Überforderung. Jeder will was von dir, meistens das Falsche. Ich soll dienen, aber ich bin einfach nur müde, ausgepowert, demotiviert, manchmal vielleicht auch einfach nur faul und gelangweilt. Egal. Dienst ist für mich als Begriff erstmal negativ belegt. Und ich bin sicher, ich bin auch hier nicht der Einzige, dem es so geht. Oder der es so geht. Wäre die Frau in eine moderne Gemeinde gekommen, habe ich mir jetzt auch mal überlegt, das ist auch so ein schönes Beispiel, dann hätte wahrscheinlich die Frage erstmal gelautet, ich bin jetzt ein bisschen böse, hat sie heute Fußwaschungsdienst? Oder hat sie sich in die passende Liste eingetragen, dass sie heute mit der Fußwaschung dran ist? Bitte auch hier nicht falsch verstehen. Ich finde es total wichtig, dass die Dienste besetzt sind und auch der Fleiß, den Einzelne in der Gemeinde haben. Ich finde es total lobenswert. Auch ein Lob für alle ehrenamtlich tätigen Menschen in den Vereinen, in den Kirchen, bei der Feuerwehr oder sonst irgendwo. Ohne das kann eine Gesellschaft nicht existieren. Das meine ich auch nicht. Aber ich rede vom Motiv, warum ich einen Dienst mache und warum ich es tue oder lasse. In der Bibel steht, dass alle Tat, die ich durch Werksgerechtigkeit tue, also durch mein Bemühen, irgendjemandem zu gefallen, vielleicht auch Gott, diese Taten schlicht und ergreifend gehen in Flammen auf. Was ist Werksgerechtigkeit? Werksgerechtigkeit ist immer im Spiel, immer, wenn ich Dinge tue, um Gott aus eigener Kraft zu gefallen. Wenn ich nicht in der Gnade laufe, sondern im Gesetz. Wenn ich meine, ich muss oder ich kann mir vor Gott irgendwas verdienen. Genauso radikal muss ich das sagen, Werksgerechtigkeit erzeugt keine Frucht. Hätte die Frau die Füße von Jesus gewaschen wegen Schuldgefühlen zum Beispiel oder weil sie meint, Jesus damit beeindrucken zu wollen, Jesus hätte das vermutlich nicht gebilligt, nehme ich an. Sie war aber von der Liebe und der Gnade so durchdrungen, dass sie diesen Dienst ohne Berechnung ausgeübt hat, allein durch Hingabe. Und das ist der Geist, der auch die Frucht hervorbringt. Immer, wenn die Agape durchfließt, dann kommt auch die Frucht. Gott wirkt in den Menschen und durch die Menschen. Dazu noch das kurze Beispiel von dem reichen Jüngling. Das ist auch wunderbar hier geeignet und ich stelle eine Person gegenüber. Das kennt auch fast jeder, denke ich, oder jeder. Jesus fragt, hast du immer schön dich an alles gehalten? Der Jüngling sagt ja, ich will dir nachfolgen, Jesus. Ja, und da sagt er, hast du dich immer schön an alles gehalten, was im Gesetz steht? Und da sagt doch dieser Jüngling tatsächlich, ja, das alles habe ich getan. Wow. Und Jesus aber antwortet, ich zitiere, da blickte Jesus ihn an und gewann ihn lieb. Er gewann ihn lieb. Und er sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Ja, da geht der junge Mann traurig weg, das wissen wir, was die Folge ist. Und Brüder und Schwestern, immer wenn Jesus sagt, eines fehlt dir noch, da sollte man genau hinhören. Denn die Rettung im engeren Sinne ist immer vollkommen. Da fehlt gar nichts, wenn die Rettung da ist. Wenn etwas fehlt, dann liegt es immer daran, dass wir im Gesetz stehen und im alten Bund des Gesetzes handeln. Und wir werden immer ein Defizit haben, immer, immer, weil wir das Ziel selbst nicht erreichen können über das Gesetz. Der Beweis ist über Jahrtausende erbracht worden, auch von dem Volk Israel. Es hat immer versucht, das Gesetz einzuhalten. Der Jüngling hat ja auch gleich gegen das wichtigste Gesetz überhaupt verstoßen und hat es gar nicht gemerkt, weil er nämlich andere Götter neben Gott angebetet hat, und zwar sein Gott war das Geld. Er hat sich ja nicht von seinen Besitztümern trennen wollen. Er sagt, nee, das Geld ist mir schon so wichtig, ich will dir doch nicht nachfolgen, ich kann es nicht. Ja. Aber das ist ja genau das, was er gesagt hat. Nee, ich habe mich an jedes Gesetz gehalten. Das stimmt ja nicht. Ne? Genau. Das Gegenbeispiel kommt gleich. Die 10 Gebote, wollte ich noch ganz kurz was sagen, nicht, dass da jemand irritiert ist. Die 10 Gebote sind von Gott gegeben und sie sind absolut heilig. Da sind wir uns absolut einig. Aber wo lagen die Gebotstafeln denn während der Zeit Israels? In der Bundeslade, ja. Und das finde ich nochmal ganz wichtig. Die 10 Gebote waren versteckt. Die waren in dem großen Kasten, nämlich im Allerheiligsten, dann im Tempel. Da durfte nicht jeder hin, da durfte der Priester nur ganz kurze Zeit rein, nachdem er erstmal ein Sündopfer gebracht hatte. Und weißt du, warum die Gesetzestafeln in der Bundeslade liegen? Das ist eine ganz entscheidende Frage hier, weil Gott unsere Sünden nicht ertragen will. Und er will sie gar nicht sehen. Und jetzt kommt noch ein ganz, ganz toller Punkt. Wofür steht die Bundeslade? Die Bundeslade steht für Jesus Christus. Akazienholz überdeckt mit Gold. Akazienholz symbolisiert den Menschen. Gold symbolisiert Gott. Jesus Christus, 100% Mensch, 100% Gott. Und die Gesetzestafeln sind in dieser Bundeslade. Jesus hat für uns die Gesetze erfüllt. Vollständig. Er überdeckt unsere Sünden. Und das ist es, was Gott sehen will. Er sieht nicht die Gesetzestafeln. Er sieht uns. Er sieht uns geläutert durch Jesus. Er schaut auf die Bundeslade. Und die darf ja auch nicht einfach so angehoben werden. Das haben wir auch die Stellen in der Bibel. Hat jemand einen Deckel hochgemacht? Das war völlig fatal für diese Menschen, weil da stinkt's. Das stinkt nach Sünde. Und was ist da noch drin? Da sind nicht nur die Gesetzestafeln drin, da ist der Stab Aarons drin und da ist ein Topf drin, da ist das Manna drin. All diese drei Dinge symbolisieren das Versagen von uns Menschen. Die Gesetzestafeln, wir haben gegen die Gesetze verstoßen. Der Aaronstab, wir haben die Priesterschaft, Mose, die Priesterschaft, den eingesetzten Priester nicht anerkannt. Das Volk rebellierte gegen Mose, das wissen vielleicht manche noch. Die Schwester ist aussätzig geworden von ihm, von Mose. Und das dritte ist das Manna. Das Volk murrte. Es ist jeden Tag gespeist worden in der Wüste, aber es wollte dieses Manna nicht mehr. Och, das schmeckt uns nicht mehr. Ja, so, also in drei Dingen hat das Volk versagt und das wurde in die Bundeslade getan, damit man sieht, da ist es für Gott nicht mehr sichtbar. Gott erträgt es nicht mehr. Das Gegenbeispiel kurz ist Zachäus. Er steigt auf den Baum. Es ist ja ein Halsabschneider, ein Zöllner. Aber er hat eine Sehnsucht in seinem Herzen. Er möchte so nicht mehr sein. Und in seiner Sehnsucht steigt er auf den Baum. Da muss so ein kleiner Mann gewesen sein, so wie ich wahrscheinlich. Und der ist dann da hochgekraxelt. Und er will unbedingt Jesus sehen, weil die ganzen 2-Meter-Männer, das kenne ich, wenn ich im Stadion war, da sehe ich auch nichts. Ja, da ist er da hochgeklettert, um in großer Sehnsucht dann den Jesus zu sehen. Und er frönte ja dem Mammon und so weiter. Und jetzt kommt aber das Entscheidende. Zu dem jungen Mann sagt er, ja, du hast ja alle Gesetze schön eingehalten, toll, ja. Aber jetzt bei Zachäus, ihm stellt er keine Falle, ihm stellt er nicht so eine Frage, sondern er lädt sich bei Zachäus zu Hause ein. Und er sagt, heute werde ich dein Gast sein, was für eine Wertschätzung. Heute komme ich zu dir und du wirst mit mir speisen und du kannst deine ganze Mischpucke mitbringen, deine ganzen Halsabschneider, Zöllner. Mal gucken, ob wir da noch einen rüberziehen können auf die richtige Seite. Ja? Und Zachäus, was spürt er? Er spürt die Gnade des Herrn. Er fängt nicht an, du musst aber jetzt hier zurückzahlen. Nein, er sagt, ich komme erst mal zu dir, wir essen mal zusammen. Wir bereden mal ein paar Dinge und ich sag dir mal, du wirst selber drauf kommen, was dir fehlt. Ich muss dir das gar nicht sagen. So, aber die Gnade, ich habe dich lieb, ich komme zu dir, ich will mit dir essen, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Das ist es, was für ihn zählt. Und das macht auf einmal eine Akzeptanz bei diesem Zachäus, dass er sagt, was will ich noch mehr verlieren? Hier, komm, ich gebe alles vierfach zurück an Schulden, was ich hatte und ich mache das auch nicht mehr, ich will so nicht mehr leben, ich habe keine Lust mehr darauf, ich habe das viel Bessere erfahren. Und diese Gnade ist viel größer als alles andere. Ich will rückkehren zur ursprünglichen Liebe Gottes, so wie es vorgesehen war. Und dann steht da noch in Johannes 12, 47, und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Ich bin gekommen, um die Welt nicht zu richten, sondern um die Welt zu retten. Gericht wird kommen. Auch das Gesetz hat seine Bedeutung. Aber jetzt ist Rettung. Und jetzt kommst du zur Rettung, wenn du das willst. Und Jesus ist da. Das Gesetz wurde nie, nie dafür gegeben, zu retten. Das Gesetz wurde gegeben, damit wir unseren Zustand der Trennung, unsere Sünde erkennen und damit sie uns bewusst wird. Die Rettung kommt allein aus der Gnade. Die Rettung kommt vom Retter und das ist allein Jesus Christus, der Herr. Zum Nachlesen, falls noch Zweifel irgendwie bestehen sollten. Ich will ja nie, dass jemand mir einfach so glaubt. Einfach 2 Kapitel lesen, Römerbrief, Kapitel 7, Kapitel 8. Da steht alles drin, kurz zusammengefasst. Keiner kann es besser als Paulus, finde ich. Da steht alles drin. Die Frau in unserer Geschichte heute, jetzt komme ich zum Ende, hat das tief, tief, tief erkannt, dieses Phänomen. Und das ist noch alter Bund, wie gesagt. Jesus ist noch gar nicht in den Himmel aufgefahren. Es ist noch nicht Pfingsten gewesen. Der Heilige Geist ist noch nicht ausgegossen. Aber die Frau hat es trotzdem im Herzen verstanden. Ihr ist viel vergeben worden. Was heißt eigentlich viel? Sind wir eigentlich ganz okay? So insgesamt, wir brauchen nur so ein bisschen Jesus, der ein paar Flecken entfernt vielleicht. Haben wir wenig Sünde? So ein bisschen wie der Pharisäer Simon, der eigentlich nur selbstgerecht ist. So viele Menschen begegnen mir jeden Tag, die das Prinzip leben, tue Recht und scheue niemand. Oder für mich hätte dieser Jesus nicht sterben müssen. Habe ich auch schon nicht nur einmal gehört. Oder ich bin ganz okay, meine Religion ist meine Arbeit. Das ist doch alles völlig veraltet, dieser Bibelkram. Ja, wer glaubt denn heute noch an Sünde und Vergebungsbotschaften? Also das ist, damit müssen wir rechnen, wenn wir darüber reden. Oder ich will so bleiben, wie ich bin. Da fällt mir die Werbung ein. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Ja. Ja. Nein, schau dich in der Welt um. Und ich meine die Welt. Nicht unsere Traum-Mecker-Insel Deutschland. Die Welt insgesamt. Pachtbrief ausgestellt auf den Satan bis zum Tag der Wiederkunft Jesu. Göttlich verbrieft. Das ist das Meisterwerk eines Verwirrers, der ein geschickter Trickbetrüger ist. Der Satan will angebetet werden. Er suggeriert den Menschen, alles ist gut. Die Entscheidung, vom Baum zu essen, war richtig. Lasst euch nicht kleinreden, sagt er. Und vieles ist ja auch gut. Wir haben ja ein schönes Leben. Das Problem, für mich und für viele wahrscheinlich, solange auf diesem Planeten ein Mensch verhungert, ein Kind in die Prostitution geschickt wird, ein Mensch wegen irgendwas umgebracht, betrogen, ausgeraubt wird, solange irgendwo Krieg tobt, solange wir die Schöpfung missachten, die Tiere ausbeuten und quälen, uns weiter selbst zerstören und selbst verdammen, solange ist hier gar nichts in Ordnung. Und das ist so weit weg von dem, was Gott in liebevoller Absicht eigentlich in uns hineingelegt hat. Und es ist so weit entfernt, dass man es in Zahlen nicht ausdrücken kann. Mit Jesus hat Gott uns gezeigt, wie der Prototyp des Menschen eigentlich gedacht ist. Jesus, der Mensch, der Menschensohn. Wir können ihn nicht kopieren, aber wir können mit ihm gehen. Wir können mit ihm wandeln, wie Henoch mit Gott gewandelt ist. Wir können durch den Heiligen Geist von ihm lernen, mit ihm jederzeit kommunizieren. Wir haben ihn ständig, er kommt zu uns runter. Er ist ein herabkommender Gott. Ja? Welch ein Vorrecht das ist. Die Frau in der Wohnung des Pharisäers hat das alles erkannt. Sie sah den krassen Kontrast zwischen der Welt und dem Sündenfall, was daraus geworden ist. Und wie es alles sein könnte. Und das musste ich übermannen und zum Weinen bringen, eigentlich. Das ist Tiefe der Erkenntnis, die dir den Boden unter den Füßen wegnimmt. Du fällst und fällst und fällst. Alle fallen wir. Aber wo fallen wir hin? Wir fallen in die Hand Gottes. Und lass dich fallen. Lass dich auffangen. Jesus nimmt dich an der Hand. Er richtet dich wieder auf. Er lässt dich Frucht bringen aus der Freude. Die Ernte ist die Freude. Und an einem ganz besonderen Tag, ich wusste nicht, ob ich das schreiben soll, wirklich am Schluss, wenn du vielleicht die Augen ganz gebannt auf Jesus hast, wenn du wirklich mit ihm so sehr verbunden bist, dann kann ich mir ungefähr schon die Szene vorstellen, dass tatsächlich wie Petrus auf einmal das Wasser mich trägt und ich über das Wasser laufen kann. Und er sagt, wenn du Glauben hast, so groß wie ein Senfkorn, so ist dir alles möglich. Und diesen Glauben, den würde ich mir für uns alle wünschen. Und ja, einen gesegneten Sonntag für alle. Amen. Amen. Ich möchte